2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Sonntag, der 31. August 2025 und wir sind einige Stunden vor 19.10 Uhr. Zwei Tage nach dem Derby und was für eins. Der magische FC gewinnt im Volkspark mit 0 zu 2. Erst trifft Jigala in der 19. Minute nach Vorarbeit von Pereira Lage. Dann legt Hutonji in der 60. Minute mit einem satten Linksschuss nach Zuspiel von Fujita nach. Mein Name ist Jutta und mit meinem Hamburg ist braun-weiß aus dem VDS sollte ich wohl recht behalten. Heute spreche ich, wie schon vor dem Derby, mit Marie vom Podcast Woran hat's gelegen? Moin Marie.
Moin Jutta.
Marie, wie geht's dir nach dem Derby?
Nicht so gut. Also, ich freue mich natürlich hier zu sein und danke, dass ich erneut dabei sein darf. Aber nach dem Ergebnis, ich weiß nicht, kann man sich, denke ich, vorstellen als Fußballfan, fühlt sich natürlich von eurer Seite aus super an, von unserer Seite aus mega scheiße. Und eigentlich würde man so ziemlich alles gerne lieber tun, als sich mit diesem Spiel weiter auseinanderzusetzen. Aber was muss, das muss.
Ja, wir können ja das Spiel selber relativ kurz abhandeln und schauen uns einfach an, was drumherum so passiert ist. Wie war denn dein Tag?
Mein Tag war eigentlich bis zum Spiel und auch so die erste Phase des Spiels relativ gut. Ich hatte ja erzählt, ich hatte meinem Vater die Karten quasi geschenkt, weil der kurz davor Geburtstag hatte und wollte dann mit ihm zum Derby gehen. Und der Tag davor war relativ ruhig. Ich war arbeiten und das Wetter war ja auch durchaus gut. Also wenn man das hätte sich wünschen können, wie so der Tag sein soll beim Derby, da hat ja gepasst. Wir hatten keinen Regen, das Wetter war nicht zu heiß. Also Hamburg hat sich gut rausgeputzt, fand ich. Auch für die Fanmärsche und so hat sich das angeboten. Und ich habe mich nach der Arbeit ganz entspannt mit Vatern getroffen, sind in die Bahn gestiegen, zum Stadion gefahren, schön hinspaziert natürlich, haben was gegessen gehabt davor, uns hingesetzt, coole Choreos. Also eigentlich, das Anrichten war wirklich perfekt, kann ich null meckern.
Ja, das stimmt. Wir hatten ich hatte mich mit einer Freundin getroffen im Vorfeld und wir haben vor dem Jolly uns verabredet und konnten dann sozusagen den Start unserer des Fahrradkorsos unserer Fanszene beobachten. Und es war unfassbar viel unterwegs, mit Rollern, mit Scootern, irgendeiner ist mit dem Skateboard gefahren, ganz viele Fahrräder, fast durchgängig nur Stadträder gesehen, wo ich dann auch im Nachgang dachte, so, es ist schon mutig, mit dem Fahrrad dahin zu fahren, weil du musst ja dein Fahrrad im Zweifelsfall nach dem Spiel auch wiederfinden. Und wenn da 5000 Fahrräder stehen oder 3000 Fahrräder, finde mal dein Fahrrad wieder.
Ja, das war eigentlich auch meine Frage. Wo habt ihr die abgestellt eigentlich alle? Also, weil war ja bestimmt nicht direkt am Stadion.
Nee, die komplette Stadionstraße war vollgestellt.
Ah,
da wurden, ja gut. Da wurden alle abgestellt sozusagen. Und da wurden wir dann ja auch, das hatte ich ja schon im Vorgespräch erzählt, ich bin ja mit dem Bus angereist. Ich bin mit einer Fangruppierung gefahren von uns, da waren noch zwei Plätze frei. Dann hatte ich für mich und meine Begleitung jeweils ein Ticket sozusagen bekommen. Und wir wurden vorm Jolly abgeholt und wir wurden nach dem Spiel zum Jolly zurückgefahren. Das war wirklich sehr, sehr angenehm tatsächlich. Und damit das gar nicht so sehr auffällt, war es tatsächlich ein Linienbus. So eigentlich auch so ein Shuttlebus, der da gefahren ist.
Praktisch. Seid ihr denn im Nachhinein gut wieder weggekommen?
Ja, also bis zur Kreuzung, wo die Stresemannstraße dann endet, also beziehungsweise was ist, von Sauerstraße, da war es sehr, sehr schleppend. Danach war es easy. Dann waren wir relativ zügig wieder durch.
Das ist doch gut zu hören, ja. Weil da gibt es ja immer wieder verkehrstechnisch Probleme. Ist ja schon vorprogrammiert eigentlich.
Ja, das Gute ist, dadurch, dass die Shuttle ja vorgelassen werden, ging das dann ja auch. Trotzdem musst du ja erstmal durch die ganzen Menschenmassen da durch, die ja auch auf der Straße laufen, weil die Gehwege da einfach nicht breit genug sind. So, also, dass sich das dann tatsächlich echt ein bisschen gezogen hat. Trotzdem waren wir, ich glaube, innerhalb von 20 Minuten, 25 Minuten maximal wieder im Viertel bei uns. Und dann haben wir da noch ein bisschen gefeiert.
Ja, ich hatte mich im Nachhinein auch gewundert. Ich weiß nicht, ob die Shuttlebusse, die Richtung Stellingen gefahren sind nach dem Spiel, ob es da irgendwelche Probleme gab, weil ich bin relativ zügig nach Abpfiff dann los, aber natürlich durch den Volkspark gegangen, weil es meistens ein bisschen schneller ist, so als auf die Busse zu warten. Und normalerweise, wenn man dann Stellingen ankommt, ist eigentlich schon alles voll, weil ein paar Leute eher gegangen sind, weil, keine Ahnung, da schon ein paar Busse angekommen sind und so. Aber da war wirklich für Fußballverhältnisse so gut wie gar nichts los. Ich habe sogar einen Sitzplatz dann in der Bahn bekommen, direkt auf dem Weg zurück. Das war gespenstisch. Also da scheint es irgendwelche Verzögerungen gegeben zu haben, weil gefühlt wie eine Handvoll Fans ein paar hundert alleine waren mit eigentlich genauso vielen Bullen, die dort rumstanden. Weiß nicht, was da los war.
Ich glaube, bei euch sind ja ab Minute 75, glaube ich, die ersten schon raus aus dem Stadion. Von daher hat sich das vielleicht daher so ein bisschen entspannt. Was ich auch sehr, sehr komisch fand. Also es gibt super viele Leute, die dieses Spiel unbedingt gucken wollten. Und dann hast du da, weiß ich nicht, 2.000, 3.000, 4.000 Fans, die einfach schon vor Abpfiff gehen.
Ja, das ist so ein Daueraufregthema bei Lena und mir im Podcast auch, dass solche Spiele natürlich allen voran auch Eventfans anziehen, die halt sonst bei einfachen Ligaspielen oder gar Zweitligaspielen eben nicht am Start gewesen wären. Und das beeinflusst ziemlich viel. Also auch die Stimmung natürlich, Leute, die sich daneben benehmen, Leute, die eigentlich gar keine Ahnung von, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Stadionetikette haben oder was man halt macht und was nicht. Und das ist halt immer wieder nervig bei so etwas. Weil du halt genau weißt, okay, da bemühen sich Leute um Tickets, die gar nicht sonst im Stadion sind und nehmen vielleicht denen die Plätze weg, die sich vielleicht angemessener verhalten hätten.
Das kann ich komplett verstehen. Wir waren da auch, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber wir haben sie ja auch entsprechend verabschiedet.
Ja, ein bisschen habe ich es mitbekommen. Ich habe eine Frage.
Ja, frag.
Was, und das ist gar nicht gemein gemeint, auch wenn wir uns immer gerne über eure Choreos lustig machen. So.
Ja.
Was war das? Ich habe das trojanische Pferd erkannt.
Korrekt.
Und eine Leiter. Und dann hat das irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Minuten gedauert, dass da irgendwas passieren sollte. Ich habe nicht erkannt, was es sein soll. Also wirklich nicht. Ohne gemein zu sein. Was sollte das darstellen?
Ich musste mir die Choreo auch erklären lassen. Von daher gebe ich das jetzt sehr, sehr gerne weiter. Es ist eine Anspielung auf das letzte Derby, was bei euch stattgefunden hat, auf eure Choreo mit der Hamburger Festung.
Ja, Festung Volkspark, stimmt. Ich erinnere mich. Wir haben das Piratenschiff abgeschossen, ja.
Genau, ihr habt das Piratenschiff abgeschossen und wir haben jetzt das trojanische Pferd in die Festung Volkspark gebracht und haben die Festung übernommen.
Aber ist da was und passiert in eurer Choreo? Weil ich habe nur das Pferd gesehen und so eine Leiter. Sollte da irgendwie was?
Naja, es wurden ja noch zwei weitere kleine Blockfahnen jeweils versetzt sozusagen aufgebaut, hochgezogen und das waren die Freaks, die aus dem trojanischen Pferd kommen.
Ah, okay. Ja, also ich muss sagen, choreotechnisch, glaube ich, brauchen wir nicht darüber sprechen. Das war lustig mit anzusehen.
Ja, aber auf beiden Seiten auch. Eure große, glaube ich, wurde ja sogar vorher schon geleakt irgendwie, habe ich gesehen. Das heißt, man wusste schon, dass da Hamburg gegen alle oder ja doch Hamburg gegen alle.
Gemeinsam gegen alle.
Gemeinsam gegen alle, genau. Ja. Dass das auch wieder so verschwommen ist, dass man da auch sich fragen könnte, warum gemeinsam gegen Aue? Das verstehen wir jetzt nicht. Ihr spielt doch gar nicht mehr in der gleichen Liga.
Das arme Erzgebirge erstmal an der Seite gefrontet, ne? Ja, ich meine, ich fand's bei uns besonders cool, dass wir ja auch zur Halbzeit nochmal eine andere hatten und wo dann auch durchaus beide Seiten ihr ja auch ein bisschen Pyro gezündet habt. Aber das fand ich relativ zivilisiert. Also da war wirklich nicht irgendwie zu viel oder so. Gab ja auch gar keine richtige Unterbrechung.
Nee, dafür nicht, auf jeden Fall. Trotzdem frage ich mich, wie 10 Minuten Nachspielzeit zustande gekommen sind. Aber ich glaube, das hat einfach was mit den angepassten Regeln zu tun.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also mit so 5, 6 hätte ich mich noch anfreunden können, weil es gab ja die ein oder andere Überprüfung und so. Aber 10, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt einfach aus Prinzip und da müssen wir uns wahrscheinlich in Zukunft dran gewöhnen.
Ja, das vermute ich auch. Ich glaube auch, dass jetzt, was vorher so 3, 4 Minuten waren, das wären jetzt dann 10 Minuten. Das ist, glaube ich, jetzt mit der Umstellung so. Was sagst denn du zur Schiedsrichterleistung?
Ich glaube, beide Seiten waren am Ende überhaupt nicht zufrieden mit Dingerts Leistung und das spricht auf gar keinen Fall für ihn. Also wir haben da so einige Kritikpunkte auf beiden Seiten. Ihr natürlich mit dem Tor, was euch weggepfiffen wurde, verständlich. Bei uns auf jeden Fall, dass Muheim klar gehalten wird und den Elfer nicht bekommt oder dass euer erster Torschütze nach einem taktischen Foul die zweite Gelbe nicht sieht. Da waren so ein paar Fragezeichen offen, denke ich, auf beiden Seiten. Also ich war überhaupt nicht zufrieden. Und ist dir das während des Spiels, ich weiß nicht, wie gut du gesehen hast natürlich, auch aufgefallen, dass gefühlt hat der gewürfelt, ob er etwas ahndet oder ob er nur rummeckert mit demjenigen? Und das fand ich schwierig, weil ich finde, du musst da einheitlich bleiben, gerade bei einem Derby. Also entweder du versuchst wirklich viel durchgehen zu lassen und verwarnst dann eher, oder du ahndest halt direkt. Und ich fand, das war so 50-50 und das darfst du halt nicht machen.
Nee, ich hatte tatsächlich genau das gleiche Gefühl. Ich habe das auch immer wieder mit beobachtet, wie Dinger da agiert. Und das, was ich sehen konnte, da kann ich dir nur zustimmen. Das war keine Glanzleistung für die deutschen Schiedsrichter. Dass er wirklich, ja, wie du schon sagst, da irgendwie nach Bauchgefühl gerade entscheidet und ob ihm die, ich weiß nicht, ob er nach Frisuren entschieden hat, ich habe keine Ahnung. Aber so manche Entscheidung war wirklich so, warum? Okay, gut, ja, kann man verstehen, aber halt doch mal bitte eine Linie ein.
Ja, das habe ich mir halt auch gewünscht und ich finde, gerade in einem Derby ist irgendwie wichtiger, dass du Ruhe auf den Platz reinbringst und dass du eine klare Linie fährst, als dass unbedingt jede Verwarnung im Nachhinein gesagt wird, ja, es hätte eigentlich eine gelbe sein müssen. Wenn du bei allen einheitlich bist, finde ich das wieder in Ordnung. So, weil dann konntest du dafür sorgen, dass es weniger auf dem Platz eskaliert ist, dass vielleicht eine Art Spielfluss da war. Ich fand dieses Spiel mal abseits von unserer unterirdischen individuellen Leistung. Ich fand, es gab gar keinen Spielfluss. Das muss für einen neutralen Fan so ein Rumgestocke und Rumgestochere gewesen sein. Also, weiß ich nicht. Ganz komisch mit anzusehen.
Ja, er hat da relativ viel verpfiffen, kann man schon fast sagen. Und auch zu früh teilweise da agiert, anstatt dann einfach auch mal laufen zu lassen, mit dem Wissen, dass der VAR ja im Hintergrund ist und das im Zweifelsfall überprüfen kann, wenn da noch was sein sollte.
Ja, ich hatte halt hin und wieder wirklich Fragezeichen, weil ich mir dachte, okay, den nimmst du jetzt zur Brust und meckerst den da gefühlt eine Minute an. So, aber davor auf der jeweils anderen Seite gab es dafür eine Karte und umgekehrt wiederum. Also ich kann aus beiden Fanlagern verstehen, dass man nicht mit der Leistung zufrieden war.
Ja, wir waren es definitiv nicht. Aber auf der anderen Seite, wen stört's? Lass ihn das eine Tor von uns nicht gegeben haben. Schade drum. Gewonnen haben wir ja trotzdem.
Ja, lässt sich jetzt natürlich sehr leicht sagen. Aus eurer Perspektive verstehe ich. Klar.
Ja, ich glaube, wenn das Ergebnis nicht so gewesen wäre, würde es von unserer Seite definitiv noch mehr Meckereien gegen Dingert geben und vielleicht auch einfach mal ein Stadionverbot oder sowas.
Ich finde es bezeichnend immer, wenn ergebnisunabhängig beide Seiten die Leistung scheiße fanden, weil dann weißt du eigentlich als Schiri, dann hast du wirklich verkackt.
Ich glaube, der wird, wenn er das nächste Mal irgendwie, entweder bei euch oder bei uns im Stadion ist, der wird da, glaube ich, keinen schönen Empfang bekommen.
Ach, das denkt man bei so vielen, die irgendwas verpfiffen haben. Also ist bei uns im Podcast auch gängiges Thema. Dann hast du dann einen Harm Osmas, übrigens VAR bei unserem Spiel gewesen, der regelmäßig was macht. Und von Leuten wie Stegemann und Co. braucht man gar nicht anfangen. Also da passiert zu viel.
Ja, Stegemann ist auch nicht. Also da habe ich auch so eine persönliche Abneigung gegen, wenn der von uns ein Spiel fällt.
Welcher Fußballfan nicht, ist die Frage.
Ja, es ist aber, wie gesagt, es ist wirklich bezeichnend, dass das deutsche Schiedsrichtertum sich so sehr auf, ja, also immer schlechter wird irgendwie. Also gefühlt zumindest. Aber das ist halt auch die subjektive Fanmeinung.
Ja, erstmal das. Und dann, glaube ich, sind da ganz viele Faktoren drin, die wir jetzt vielleicht als einfache Fans gar nicht mit einberechnen. Also ich will nicht wissen, wie hart die Verunsicherung gerade durch den VAR sein muss. Dadurch, dass du eben nicht, wie sag ich jetzt nochmal, vor 15, 20 Jahren, du pfeifst etwas und das Früheste, wo du mitbekommst, dass du definitiv eine Fehlentscheidung getroffen hast, ist Stunden nach dem Spiel, wo vielleicht irgendwer mal Bilder dazu liefert oder die Zeitung sonst was. da schreibt, so, aber dass du halt eigentlich direkt in der Sekunde überall kritisiert wirst und andere die Fehlentscheidung schon wissen vor dir selber. Ich glaube, das macht was mit einem. Und dann vielleicht auch mit der Souveränität, die man in diesem Spiel präsentiert als Schiedsrichter. Ich glaube, das ist so ein modernes Problem, mit dem wir als Fans, aber auch die Schiris selber lernen müssen, umzugehen.
Ja, ich glaube, wir werden da einfach gespannt weiter drauf schauen, wie sich die Schiedsrichter entwickeln in Deutschland oder das Schiedsrichtertum selber, wenn sie an Spieltagen im Stadion sind.
Uns bleibt ja nichts anderes übrig, ne?
Nee, leider nicht. Ja, hast du irgendwas zum Derbytag, was du mir noch nicht erzählt hast? Wie ging es deinem Papa im Stadion?
Ach, bei uns war es eher so, gegen Ende war irgendwie so ein bisschen klar, dass da nicht weiter was draus wird spielerisch. Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen, wie ich die Mannschaftsleistung bewerten würde, weil man gemerkt hat, dass da der Kampf halt einfach fehlt. So, ich will nicht zu sehr ins Taktische reingehen, weil dafür ist dieses Gespräch auch gar nicht da. Wenn man irgendwie mehr dazu hören möchte, warum wir das taktisch vergeigt haben, dann hört gerne unsere neue Folge, die kommt am Dienstag, von Woran hat's hier liegen. Aber so allgemein, da war kein Kampf, kein gar nichts. Und so ging es halt auch Vadern und mir, dass man dann wirklich da saß und sich dachte, okay, kann jetzt eigentlich abgepfiffen werden? So, macht gerade wirklich keinen Spaß, weiterzugucken. Und dann kriegst du die 10 Minuten Nachspielzeit und wir sind halt zum Glück wirklich nicht solche Fans, die da irgendwie eher aus dem Stadion rausgehen. Also ich verstehe bei einem schlechten Spiel, dass du mit Abpfiff weg bist. Aber wenn du davor rausgehst, dann bleib halt zu Hause und guck Fernsehen. Dann stell halt den aus. So, aber geh doch nicht ins Stadion dafür, um eher die Ränge zu verlassen. Weißt du, was ich meine? Also ich habe da irgendwie eine klare Meinung zu.
Ich verstehe das komplett. Ich verstehe das wirklich komplett. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich früher rausgehen würde, ist, weil ich es einfach nervlich nicht mehr aushalte, wenn es irgendwie Richtung Elfmeterschießen geht oder wie auch immer, dass man dann sagt, so, ich kann es nicht, mir geht's gerade nicht gut, ich muss hier jetzt raus. So, das, ja. Ne, wenn man selber das so hat. Aber niemals früher das Stadion verlassen, nur weil die Mannschaft gerade schlecht spielt, das geht überhaupt gar nicht.
Nee, dann bist du halt einfach kein Stadiongänger und solltest dir das eingestehen, finde ich persönlich. Aber wenn du schon sagst, dass du es so mit den Nerven bekommst, kannst du bei Elvan hingucken?
Nee, gar nicht. Ich drehe mich grundsätzlich. Nee, nein. Jedes Mal, wenn gegen Nico ein Elfmeter geschossen wird, ich drehe mich konstant weg. Ich kann es mir nicht angucken. Ich habe tatsächlich noch kein Elfmeter. Doch einmal habe ich zugeguckt, der ist reingegangen und dann habe ich gesagt, nee, geht nicht, ich drehe mich um. Und bisher hält er dann ja auch immer relativ gut tatsächlich. Also von daher bin ich da ja sehr abergläubisch tatsächlich. Ich kann das nicht.
Wenn ihr einen schießt, kannst du dir das angucken?
Das gucke ich, ja. Okay. Je nachdem, wer schießt. Bei manchen auch das nicht. Also wenn man jetzt nicht mehr den Elfmeter, den Fushita da gegen Norderstedt geschossen hat, diesen Kullerball, wo der Torwart eigentlich gefühlt 5 Minuten drauf gewartet hat, dass der Ball endlich ankommt, den hätte ich auch gerne nicht gesehen.
Ich habe das so, ich halte mir immer die Augen zu, egal ob wir einen schießen oder einen bekommen. Aber ich muss trotzdem durch die Fingerlinsen. Also es ist total hirnrissig, warum auch immer ich das mache. Ich will nicht hingucken, aber ich muss hinschauen. Ich glaube, das ist wie bei einigen Leuten, habe ich gelesen, die eine Impfung bekommen oder so. Dass es Leute gibt, die da weggucken wollen. Und Leute, die müssen die Nadel aber genau angucken, damit das passiert. Und ich bin auch so eine, ich muss da immer drauf starren.
Nee, ich drehe mich um und dann beobachte ich einfach die Gesichter meiner Leute, die drumherum stehen. Das reicht mir dann schon. Und wenn es klappt, dann höre ich es ja sowieso direkt und freue mich darüber. Und dann weiß ich halt, okay, du wirst dir definitiv die Highlights nochmal angucken und dir angucken, wie gut Nico mal wieder einen Elfmeter gehalten hat.
Ja, gut. Ja.
Bist du in irgendeiner Art und Weise abergläubisch oder hast du irgendwelche Rituale, die du immer vor einem Spiel machst?
Ich bin sehr, sehr abergläubisch und ich habe das Gefühl, dass der Fußball das auch noch richtig bestärkt manchmal. Dass man sich irgendwie einbildet, man hätte eine Art Einfluss mit was auch immer man tut. Ich habe das jetzt nicht mit irgendwelchen Klamotten, aber ich habe das mit meinen Trikots, dass ich mir einbilde, dass bestimmte Trikots zu bestimmten Situationen angezogen werden müssen. Und ich habe auch den komischen Aberglauben, dass ich glaube, dass ich Glück wegwasche, wenn ich die nach einem guten Spiel in die Waschmaschine werfe. Aber manchmal lässt es sich, ja, aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. So manchmal müssen sie halt gewaschen werden. Das geht dann nicht mehr. Aber nach, ja, wenn man so ein Spiel hoch gewinnt und ich hatte da das Trikot an, dann will ich das eigentlich, dass das Glück weiter dran haftet, wenn das Sinn ergibt. Und dann stinkt's manchmal ein bisschen.
Du, ich kann das komplett nachvollziehen. Bei mir ist es genauso.
Auch mit den Trikots, oder?
Nee, ich bin kein, also ich trage keine Trikots. Ich mag den Stoff einfach nicht. Hm. Und deswegen habe ich immer das gleiche T-Shirt an.
Ah.
Es wird natürlich auch zwischendurch mal gewaschen. Genauso wie die Socken zwischendurch mal gewaschen werden. Aber es sind immer die gleichen Socken. Es ist immer das gleiche T-Shirt. Die gleiche Jacke ist dabei. Im Zweifelsfall, wenn es kälter wird, auch der gleiche Pulli. Es ist der Stadionpulli und der wird nur im Stadion getragen und dann die Jacke wird auch nur im Stadion getragen. Es ist einfach so.
Praktisch. Was würdest du machen, wenn, weil du ja von den Socken gesprochen hast, Socken sind ja anfällig dafür, kaputt zu gehen. Würdest du die auch noch komplett löchrig tragen oder werden die dann nachgekauft?
Da werden genau die gleichen Socken nachgekauft. Und dann so lange, bis die anderen gar nicht mehr gehen, halt vielleicht sogar doppelt getragen.
Ah,
das ist das Glück sozusagen. Ne, dass dieses,
die werden eingearbeitet bei dir, richtig? Ja,
ja. So mehr oder weniger, genau. Die müssen da durch, ja, tatsächlich.
Interessant. Ich glaube halt, dass wirklich viele so etwas haben. Spieler haben ja auch solche Rituale mit, ich berühre erst mit dem und dem Fuß den Platz oder meine Schienbeinschoner müssen in der Reihenfolge angezogen werden. Also ich glaube, der Fußball begünstigt das auch, dass man so eine Hirngespinste tatsächlich entertaint.
Definitiv, definitiv. Und für mich ist es zum Beispiel bei Auswärtsfahrten, esse ich immer eine Käsebrezel.
Hm, auch nicht schlecht, das so mit Essen zu verbinden.
Ja, das ist immer auf Auswärtsfahrten. Wir starten am Hauptbahnhof oder wo auch immer. Ich hole mir immer eine Käsebrezel. Das ist auch so ein Ding. Das ist so. Das gehört mit dazu.
Ich habe das tatsächlich, wenn ich nicht im Stadion bin und zu Hause gucke, dass ich, wenn es schlecht läuft, ich habe Katzen, dass ich denen dann Leckerlis gebe und die quasi darum bitte mit, ey, ihr kriegt noch mehr, wenn wir gewinnen. Also ganz gaga. Da darf auch, also ich bin so froh, dass das eigentlich niemand mitbekommt wirklich, aber dass ich versuche, die zu bestechen, als ob die einen Einfluss auf das Ergebnis haben könnten. So, es hat aber ab und zu geklappt, also und wirklich auf die Minute genau, dass ich denen was gegeben habe, dann ist ein Tor gefallen und ich so, oh perfekt, jetzt hier kriegt ihr noch mehr, gut gemacht. Nochmal. So.
Ja, das ist so, ne? Oder auch so Leute, wenn dann irgendwie Leute aus deinem Umfeld gerade auf Toilette sind und es fehlt ein Tor, dann guckst du die an und sagst, kannst du bitte nochmal gehen?
Ja, 100%. Ich hatte das bei unserem Spiel gegen Ulm, als wir aufgestiegen sind. Da das Spiel lief ja als erstes überhaupt nicht gut. Wir haben ja auch ein Tor kassiert und dann gab's den Elfmeter, den Heuer Fernandes zum Glück gehalten hat. Und ich habe das auch mit der Familie geguckt gehabt. Und eine Freundin ist erst dazu gekommen, nachdem der Elfmeter gehalten wurde und das Spiel dann halt in die andere Richtung lief, wo es immer besser wurde. Und sie durfte den Raum nicht mehr verlassen. Ich glaube, sie musste irgendwann auch auf Toilette. Und so, das durfte sie nicht. Also sie musste in dem Raum bleiben, weil sie Glück gebracht hat, offensichtlich.
Ding Dong! Werbung! Der FC St. Pauli spielt das zweite Jahr in Folge in der Bundesliga und wir vom Millanton werden ihn wie gewohnt mit unseren verschiedenen Formaten begleiten. Mit dabei ist auch wieder unser Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Das abwechslungsreiche Sortiment aus den unterschiedlichsten Bieren mit und ohne Alkohol findet ihr nach wie vor auf kehrwieder.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Denkt bitte stets daran, Bier und andere alkoholische Getränke stets bewusst zu genießen. Kehrwieder und das Team des Millanton wünschen euch eine tolle Saison. Ding Dong! Werbung Ende!
Es ist manchmal so witzig, was der Fußball mit einem macht.
Ich frage mich immer, was so Nicht-Fußball-Fans davon denken. So, die können das ja gar nicht nachvollziehen.
Nee, aber die können auch nicht nachvollziehen, was es bedeutet, wenn du da in diesem Block mitstehst.
Nein, die haben sowieso keine Ahnung. Also klar, dir bleibt dann auch ein bisschen Gaga erspart, aber insgesamt, wie kannst du leben ohne die schönste Sache der Welt? So klar, das reißt dich manchmal extrem runter, wie zum Beispiel, wenn man ein Derby verliert, aber es lässt dich auch mega hochleben und es ist das Schönste, was es gibt einfach. Wie machen diese Leute das? Ich verstehe das nicht.
Ich habe da auch kein Verständnis für, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es, für mich ist es das Schönste, wenn ich ins Millerntor komme. Das fühlt sich wie zu Hause an. Das ist auch immer, wenn ich irgendwie länger aus Hamburg weg bin, fühle ich mich dann immer erst zu Hause, wenn ich am Millerntor war.
Ah.
Das ist so auch wie nach Hause kommen so ein bisschen. Das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt.
Ich glaube, das ist auch für Leute, die das nicht haben, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, dass das Stadion und die eigene Fanszene so ein Wohnzimmergefühl für einen haben kann. Da kann ja jeder Fußballfan ein Lied von singen. Und ich muss sagen, ich bin zum Beispiel jemand privat, ich hasse Menschenmassen. Wirklich, ich kann das gar nicht. Ich habe da richtige Probleme mit, sogar auf Konzerten oder so mag ich das nicht gern, aber im Stadion, wenn man da im Block steht oder wenn ich auf der Nord stehe, gar kein Problem. Wirklich, das ist vollkommen in Ordnung, das kann ich ab. Ich weiß nicht, was da psychologisch in einem vorgeht, aber dieses Wohlbefinden, ich glaube, da können ganz viele Fußballfans gerade relaten.
Ich auch, absolut. Ich bin genau da wie du. Ich mag Menschenmassen überhaupt nicht. Also ja, ich gehe auch auf Konzerte und ich gehe auch auf Festivals und sowas. Und das ist in Ordnung, weil du ja immer irgendwie deine Gruppe drumherum hast. Groß in Menschenmassen rein, finde ich unfassbar schlecht. Und also ist für mich auch Horror und ich mag das überhaupt nicht. Und ich mag das auch nicht, wenn die irgendwie aus der S-Bahn aussteigen und erstmal stehen bleiben und im Weg rumstehen. Menschen sind da wirklich, wirklich nervig. Sobald ich dann aber im Stadion bin oder mit der Gruppe unterwegs bin oder wie auch immer, das ist was ganz, ganz anderes und da fühlt man sich wohl, da ist man sicher und es macht einfach so viel Spaß.
Ja, ich habe schon oft von Nicht-Fußball-Fans dann Reaktionen bekommen, die, glaube ich, ganz gut widerspiegeln, warum der Fußball auch ein bisschen so ein Anerkennungsproblem in der Gesellschaft hat und warum wir immer wieder beim Fußball über gefährliche Großveranstaltungen reden und über irgendwie damit einhergehende Gewaltprobleme, aber bei anderen Großveranstaltungen nicht. So, und dann werden halt auch einfach oft Statistiken ignoriert, gerade im jetzt polizeilichen Kontext, die halt einfach auch darstellen, dass Stadion sogar statistisch gesehen sicherer ist als beispielsweise Festival oder sonst was für andere Großveranstaltungen. Aber ich bekomme oft von dann so Freunden, die damit nichts am Hut haben, so eine Reaktion mit, ist das nicht gefährlich, da so zu stehen mit den ganzen Leuten oder vielleicht auch noch als Frau oder sonst was. Und ich sage, nee, ich fühle mich nirgendwo in keiner Menschenmasse sicherer als dort. So höchstens, keine Ahnung, alleine in der sicheren Ecke. Aber so unter Leuten nirgendwo auf diesem Planeten nicht. Und ja, das ist dann wiederum eine sehr, sehr coole Erfahrung, die man machen darf als Fußballfan, dass es das eben gibt.
Ja, die achten halt auf, man achtet aufeinander. So, das ist das, was ich mitbekommen habe. Man achtet unfassbar aufeinander, was auch der Grund war, dass ich ja jetzt diese Busreise gemacht habe zum Stadion. Weil ich wusste, die Freundin, mit der ich unterwegs war, das ist eine junge Mutter. Und das war ihr erstes Auswärtsspiel nach ganz, ganz langer Zeit. Und dann war mir einfach wichtig, dass sie halt auch sicher ist sozusagen. Und deswegen hatte ich dann die Möglichkeit direkt ergriffen, als es hieß, da sind noch Plätze frei, alles klar, wir fahren mit denen. Und das ist auch eine Gruppe, da weiß ich, sollte es knallen oder sollte es Auseinandersetzungen geben, die ja Gott sei Dank komplett ausgeblieben sind, sind wir da mit der richtigen Gruppe unterwegs, weil die passen auf.
Kann ich definitiv nachvollziehen, dass ihr das so gemacht habt. Ich glaube, dieses Aufeinander aufpassen, auch nicht nur in der Gruppe, in der man dann im Stadion ist, sondern allgemein unter den Fans. Und dieses Sicherheitsgefühl, das rührt auch daher, dass man ja im Idealfall sich den Verein nicht nur ganz cool findet wegen des Vereins oder des Fußballs, der gespielt wird, sondern, und ich glaube, da könnt ihr bei Pauli euch sehr mit identifizieren. Man sieht sich ja auch in den Werten, die dieser Verein vertritt. So. Und dann weiß man, dass die Leute, die um einen rumstehen, und ja, es gibt immer ein paar schwarze Schafe, aber größtenteils sich mit diesen Werten auch identifizieren. Und ihr alle das gleiche Ziel eigentlich habt, ihr die gleiche Mannschaft anfeuert, ihr froh seid, dass derjenige links und rechts neben euch genau das gleiche denkt und genau das gleiche möchte in dem Moment. Und das hat man, finde ich, echt selten.
Das stimmt, das stimmt. Und wie gesagt, ich war sehr froh, dass es grundsätzlich auch gar keine Ausschreitungen gab rund um dieses Spiel. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob du da was hattest.
Auch nicht.
Das Einzige, was ich noch irgendwie jetzt gelesen hatte, ist tatsächlich, die hatten ja Die Nord hatte ja ein paar Utensilien gezeigt zwischendurch und die haben sie wohl nach dem Spiel noch abgefackelt in der Kurve.
Ja gut, aber ich würde sagen, so ein Sachschaden, dass man in der Halbzeit hatten wir Teile eures Banners da geklaut, die wurde dann auf der Nord hochgehalten, so ich finde, das gehört auch irgendwie zu einem Derby dazu. So, es ist halt einfach scheiße, wenn Personen zu Schaden kommen. So, aber dass man da irgendwie eine Flagge klaut oder whatever, so, mein Gott, das ist halt Fußball. So, dafür lieben wir es, dass es so hitzig ist und auch manchmal, dass man sich ärgert und gegenseitig halt provoziert, ist so.
Wie gesagt, ich bin da auch völlig deiner Meinung. Das ist, ich finde es so, frotzel dich im Stadion an. Ne? Singt eure Lieder. Was mich so ein bisschen verwundert hat, oder vielleicht haben wir es auch gar nicht gehört, es kam kein Scheiß St. Pauli. Das ist ja eigentlich immer etwas, was ganz gerne angestimmt wird. Das gab es nicht, oder ich habe es zumindest nicht gehört. Und das kannst du machen während der 90 Minuten oder 120 Minuten, die du im Stadion bist. Und danach gehst du raus und trinkst mit deinem Nebenmann ein Bier. Es sei denn, es ist Rostock oder Dresden oder, ne, wo du wirklich denkst, so, nee, komm, geh einfach wieder. Eigentlich komm am besten gar nicht her. So. Aber ansonsten geh danach einfach raus und trink danach mit dem, der neben dir steht, einfach gemütlich ein Bier oder was auch immer und freu dich darüber, dass das Spiel schön war oder ärgere dich darüber, dass das Spiel beschissen war und dann hakst du das Ganze ab und dann geht jeder seiner Wege, ohne dass es zu Gewalt kommt.
Ja, also Scheiß St. Pauli gab es auf jeden Fall. Das habt ihr dann wahrscheinlich bei euch so mittendrin nicht mitbekommen. Nee. Das wurde mehrfach während des Spiels angestimmt. Aber ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich check nicht, wie man erstmal allgemein im Stadion Stress suchen kann. So, das wäre mir insgesamt vor den anderen auch einfach unangenehm, gerade vor Familien oder sonst was, der dort ist, oder einfach vor Unbeteiligten, die nicht mit reingezogen werden wollen. Dann kann ich menschlich einfach nicht nachvollziehen, wie man nach sowas aggressiv und nicht einfach, wenn man jetzt die verlierende Seite ist, traurig sein kann. So. Das ja. Verstehe ich auch nicht. Und das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon, wenn du schon aggro sein willst, dann mach irgendwo fernab von irgendwelchen Leuten, die zu Schaden kommen können oder so, mit irgendwelchen Gleichstarken was aus und dann könnt ihr dort euren komischen privaten Boxmoment gerne haben. Aber lasst doch einfach die Leute, die wegen Fußball dort sind, in Ruhe.
Genau, so sehe ich das auch. Und deswegen, ich fand es wirklich schön, dass das rundherum ruhig war. Und wir waren vor dem Spiel, hatten wir uns da an diesem Picknick, sind wir dort, dann ist das, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Kneipe, Picknick. Da waren auch ganz viele HSVer und man konnte da sich einfach noch entspannt ein Bier holen. Es gab keinen Streit, es gab keinen Generve. Und auf dem Rückweg war das genau das Gleiche. Also da standen dann auch wieder die HSVer und die St. Paulianer zusammen, ohne dass es irgendwie Streit gab.
Wir hatten auch auf der Hinfahrt in der S-Bahn sogar ein paar vereinzelte Pauli-Fans, die einfach den ganz normalen Weg über Stelling gefahren sind. Und natürlich hat man sich ein bisschen angegangen, aber nur verbal. Also körperlich war da gar nichts. Und ich finde, das ist auch einfach eine gute Grenze. So, meckert euch an, macht irgendwelche fußballbezogenen Sprüche, okay, aber beult euch nicht in der Bahn, so.
Nein, das wäre wirklich, das wäre daneben. Wenn wir jetzt haben wir ja Länderspielpause und danach geht's für euch nach Bayern. Wie ist denn dein Bauchgefühl?
Boah, also ich glaube, wir reden nicht übers Taktische, aber unsere Leistung gegen euch war einfach teilweise so grottig, so viele Individualfehler. Zeigt mir ein Team in der Liga, was bei der Leistung und dem wenigen Kampfgeist nicht gegen uns gewonnen hätte. Und die Bayern sind nochmal eine Hausnummer jenseits von Gut und Böse. Eigentlich ist das Bauchgefühl schlecht, aber es bringt ja jetzt auch nichts, den Kopf in den Sand zu setzen. Also ich habe, weiß ich nicht, zu viele Jahre selber Fußball gespielt, um da jetzt zu sagen, man braucht da gar nicht erst auftauchen. Das ist Quatsch. Wir haben jetzt Zeit, mit der Länderspielpause zu arbeiten. So, wir haben auch noch Zeit für Neuzugänge. Deadline Day ist noch nicht vorbei. Man muss alles geben und diese schwere Aufgabe annehmen, aber natürlich ist das Bauchgefühl nicht gut. Brauche ich dir nichts vormachen.
Ja, das kann ich verstehen. Wir bekommen Besuch von Augsburg. Das heißt, Sandro Wagner kommt zu uns, da sind wir auch mal gespannt. Die hatten ja bisher einen ganz guten Start. Ja, und dann haben wir ja immer noch die Auflösung von deinem Hot Take, den du im Vorgespräch, also in der vorherigen Folge gedroppt hast, nämlich, dass die Mannschaften beide, wohlbemerkt, nicht zu elf das Spielfeld verlassen.
Ja, ich meine, bei euch hat es gerade so geklappt, obwohl, wie gesagt, nach meiner Schiri-Leistung-Analyse hätte das auch nicht der Fall sein sollen. Aber bei uns hat es auf gar keinen Fall geklappt. Also wir durften ohne Gocu Leishvili das Spiel beenden. Zu zehnt.
Danke, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich hätte es nicht hinbekommen.
Ja, ich hab mir, als er verpflichtet wurde, auch extra auf jeweiligen Sprachseiten versucht, das aussprechen zu lassen, weil mir das wichtig ist, das zumindest richtig zu versuchen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Mensch, Marie, das war wieder ein unfassbar schönes Gespräch mit dir. Ich bin gespannt, wie es weitergeht für euch. Wir werden das beobachten. Und hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest?
Ich freue mich auf die Rückrunde. Ich hoffe, dass es da natürlich andersherum ausgeht. Aber erstmal bedanke ich mich, dass ich dabei sein durfte. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal anders als bei uns im Podcast so ein bisschen drumherum drauf zu blicken, weniger auf das ganze Taktische einzugehen. Das war sehr, sehr cool und auch mal was ganz anderes. Und deswegen danke für die tollen Gespräche, Jutta.
Marie, ich habe dir zu danken. Du warst mein erster Podcast-Partner und ich habe das sehr genossen. Du hast mir ganz viel Nervosität genommen und ich freue mich, sollten wir uns am Millerntor im Januar sehen oder wenn du dabei bist. Vielleicht schaffen wir es dann ja, uns nochmal vor dem Spiel oder nach dem Spiel zu treffen.
Bestimmt.
Hast du berühmte letzte Worte? Weil das letzte Wort gehört immer unserem Gast.
Ah, okay. Ja, das Ergebnis tut nichts zur Sache. Es gibt trotzdem nur einen Hamburger Sportverein. Und deswegen danke an den Stadtteil, dass ich hier zu Gast sein durfte.
Ich danke dir und bis bald.